vielen Dank für euer ganzes Feedback erstmal zur Folge von letzter Woche. Wir haben letzte Woche ja über den Missbrauch von bildgenerierender KI gesprochen, vor allem auf X mit Grok. Und da haben uns einige Nachrichten erreicht, sehr positive auf jeden Fall. Also ihr scheint Interesse am Thema zu haben. Es war ein wichtiges Thema, ganz klar, und vor allem aktuelles. Und wir bleiben auch in dieser Folge bei aktuellen Themen, gehen aber wieder ein bisschen zurück zum Thema Business. Und das Stichwort Business ist tatsächlich gesetzt, denn es ist gerade vom Deutschen Startup-Verband eine Studie rausgekommen. Und diese Studie besagt, dass wir im letzten Jahr, also 2025, ein Rekordgründungsjahr hatten. 3568 Neugründungen gab es. Das ist ziemlich irre, wenn man sich überlegt, dass das so 10 am Tag sind. Jeden Tag letztes Jahr wurde gegründet. Das ist ein Anstieg von 29%. Und ungefähr ein Viertel dieser 3.500 Neugründungen beziehen sich, oh Wunder, auf KI. Darüber möchte ich heute sprechen, und zwar mit Alexandra Wudel. Alexandra ist quasi Trendsetterin. Sie hat nämlich schon sehr früh ihr erstes KI-Startup gegründet. FemAI heißt es, und es wurde, wenn mich nicht alles täuscht, im Januar 23 eingetragen. Bedeutet, wenige Monate nachdem ChatGPT eigentlich auf den Markt gekommen ist. Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen, vor allem auch über diese Entwicklung und was sie eigentlich dazu sagt. Ihr hört Kollegin KI, ich bin Max Mundhenke. Hallo Alex.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du da bist. Alex, du, wie ich schon sagte, du bist Trendsetterin, du hast sehr früh angefangen mit der Gründung. Du warst aber auch im Bundestag angestellt, du hast das Auswärtige Amt beraten, du hast die Vereinten Nationen beraten. Also du bist im Grunde sehr, sehr früh in das ganze KI, in den ganzen KI-Bereich eingestiegen. Erzähl doch mal von damals, es ist jetzt 3 Jahre her, ja, aber in KI-Zeit ist es natürlich extrem lang. Was hat dich damals dazu bewegt, zu gründen, so früh nach eigentlich dem Gen-AI-Hype?
Es war definitiv im engen Zusammenhang mit dem ChatGPT-Moment, wie du schon erwähnt hast, 20. November 2022 wurde ChatGPT publik gemacht, und ich habe vorher in meiner Forschungs- und Beratungsarbeit mich mit den Herausforderungen von unregulierten und intransparenten KI-Systemen beschäftigt. Das Thema Bias hattet ihr ja erst in der letzten Episode. Und die Gründung ist für mich ein Hebel, um Möglichkeiten, Lösungen anzubieten, wie KI-Systeme besser, fairer, transparenter gestaltet werden können. Und das war tatsächlich auch eine Flucht aus dem Politischen, weil ich zu der Zeit schon durch meine politische Mitarbeit erkannt habe, für mich persönlich, dass mir der Wirkungshebel fehlt und wir viel zu langsam sind im Vergleich zu der Entwicklung der Startups. Und da wollte ich gerne mitspielen. Natürlich auch als Frau. Also die Firma heißt FemAI. Da ist auf jeden Fall auch ein politischer Akt in der Gründung selbst.
Klar, die erfolgreichen Startups, sagt man ja, gründen sich aus einem Bedarf heraus. Was war der Bedarf damals, Anfang 2023, und gibt es diesen Bedarf heute eigentlich noch?
Ja, der Bedarf ist zu der Zeit eine Beratungsleistung gewesen und bezieht sich vor allem auf die Aufklärung, Sensibilisierung und Strategieerstellung im Kontext von fairen KI-Systemen, aber auch den Risiken, die KI-Systeme in bestimmten Bereichen wie Gesichtserkennungssoftware, HR, Recruiting-Software oder auch der Medizin mit sich bringen. Und solange wir keinen sicheren Gesetzesrahmen haben, ist dieser Markt ein weitestgehend freiwilliger, weil wir sehen, dass viele Kundinnen, also Einkäufer von KI-Software, heute noch nicht informiert genug sind, um die richtigen Fragen zu stellen, um die beste Software zu identifizieren. Aber auch das ändert sich. Mhm. Von daher kann ich sagen, der Markt bewegt sich in unsere Richtung. Aber ich dachte, es geht etwas schneller in Sachen Aufklärung rund um Risiken.
Geht es nicht, ja? Also ist die Gesellschaft noch nicht aufgeklärt über die Risiken? Ich meine, als jemand, der im KI-Modus ist, der in dem Bereich arbeitet, ich kriege natürlich überall seit Jahren eigentlich immer mit, dass Bias ein riesengroßes Problem ist. Hast du das Gefühl, dass es noch nicht so in der Gesellschaft angekommen? Bedarf es da noch an Aufklärung?
Es bedarf an Aufklärung, und ich denke, erstmal bedarf es an Aufklärung an den Stellen, wo Menschen diese Systeme implementieren oder bauen. Und es ist leider so, dass in aktuellen Studiengängen über Ethik, Fairness, aber auch die Folgen auf Produktperformance noch wenig unterrichtet wird. Also woher soll das Wissen kommen? KI ist so neu. Mhm. Im Vergleich zu vielen anderen Technologien schon so weit fortgeschritten in der Gesellschaft. Aber wir wissen eigentlich noch gar nichts. Das heißt, auch das ganze Thema Fehlererkennung, Output-Qualität, Transparenz ist etwas, das eben mit den Systemen wächst. Und so wir und unser Angebot und unsere Produkte auch. Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen auch in diesem Bereich von Responsible AI. Es ist immer anzupassen an den Kontext und man wünscht sich manchmal so eine Off-the-Shelf-Lösung. Bitte gib mir 2 Punkte und ich wende sie an. Das ist in einigen Kontexten, glaube ich, sehr einfach. Aber wenn deine Zielgruppe KI-Startups sind, so wie bei uns, dann wächst du definitiv mit einem rasant wachsenden und sich schnell verändernden Markt mit.
Krass, ihr habt die Zielgruppe KI-Startups. Ihr seid ein KI-Startup aus erster Stunde quasi und hat sofort die Zielgruppe gehabt, okay, da werden noch einiges KI-Startups aufkommen und mit denen müssen wir ins Gespräch gehen, die müssen wir beraten, wie sie beraten. Kann ich das, ist das so richtig erklärt?
Ja, aber das war eine längere Reise. Also seit 2023 haben wir einige Pivots hingelegt, so nennt man das, wenn man sein Geschäftsfeld und besonders eine Kundengruppe weiter spezifiziert, nachdem man Erkenntnisse gemacht hat und pivotiert. Und die Beratung, wie du schon erwähnt hast, im öffentlichen Sektor war marketingwirksam, aber die Stakeholder-Prozesse häufig nicht so gehaltvoll, wie ich mir gewünscht habe und vor allem die Nachverfolgbarkeit dieser Dinge. Also wie gehen wir damit um, wenn Menschen gehört werden, aber am Ende die technische Umsetzung nicht mitkommt? Weshalb ich dann die Entscheidung als Gründerin getroffen habe, von einer Beratung im öffentlichen Sektor in die technische Messbarkeit von Biases von KI-Startups zu pivoten. Aufgrund des Impacts, und das ist meine größte Erfahrung im Bereich KI, die ich auch gerne weitergeben kann, macht die Vision so groß wie möglich, so dass ihr der treu bleiben wollt, aber arbeitet auf Missionsebene mit dem Markt mit, weil diese Veränderungsgeschwindigkeit gerade für Startups, die eben auch mit gegebenenfalls ChatGPT-Komponenten oder anderen Chatbot-Komponenten später konkurrieren, müssen flexibel sein. Und diese Agilität im Mindset, aber auch im Business, ist definitiv etwas, das man mitbringen sollte als als Gründerin und Gründer und vor allem auch im KI-Bereich. So meine Erfahrung. Ja, also ich habe schon so viel gemacht.
Ja, na klar, 3 Jahre in KI-Zeit ist natürlich extrem lang und dass man da pivotet, also im Grunde seinen Fokus auch verschiebt, gehört wohl dazu. Jetzt warst du schon so ein bisschen in Tipp-Mode für die ganzen angehenden GründerInnen im KI-Bereich, die es jetzt gerade da draußen gibt. Gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Wie ist das mit der Finanzierung? Ich meine, man liest ja immer wieder, dass Startups komplett krass überbewertet werden, dass da eigentlich Geld ohne Ende kommt und dass da viele InvestorInnen auch bereit sind, richtig Geld zu geben, Risikokapital. Wie war das bei euch?
Also, das ist eine sehr oberflächliche Aussage. Ich verstehe, okay, also genau, also so. Ja. also wir sehen, dass 50% der Startup-Investitionen im KI-Bereich in den USA stattfinden. Erstmal global. Das heißt, grundsätzlich ist KI natürlich gerade ein Hype-Thema und auch und bietet erstmal Skalierungspotenzial, was ja in einer Finanzierung, je nachdem, was man anstrebt, aber sagen wir mal Venture Capital, dann braucht man ein Multiple von 10, dann braucht man ein skalierendes Geschäftsmodell. Das muss jetzt nicht KI sein, aber KI bietet natürlich das Potenzial, schnell diesen Hockeystick, diesen Wachstumshebel zu erreichen. Und am Ende ist das die Art von Geschäftsmodell, nach denen Capitalists oder andere Investoren suchen, weil die Rechnung ist 9 von 10 Investitionen gehen nicht auf, aber wenn, dann bitte mit dieser steilen Entwicklung. wir sehen trotzdem, dass Investitionen in Europa im Vergleich zu den USA deutlich geringer sind und vor allem auch die Frühphasigkeit häufig darunter mangelt. Das heißt, Pre-Product-Investitionen sind sehr, sehr selten und auch im Bereich der öffentlichen Fördermittel oder wenn es um Business Angel geht. In vielen Projekten wird von Startups schon relativ viel Traction abverlangt, bevor sie überhaupt relevant sind für Investorinnen und Investoren. Und das ist hat wahrscheinlich was mit der Risikomentalität zu tun, aber ist in den USA laut Hörensagen, who am I to judge, aber in der Regel einfacher und es dauert, bis man Kapital findet. Und es muss vieles im Geschäftsmodell sitzen, bis das klappt.
Habt ihr oder hast du Kapital aus Deutschland bekommen oder aus den USA?
Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz? Ah, interessant, okay. Diese Statistik, dass irgendwie nur 10% der Startup-Investitionen sich tatsächlich am Ende auch wirklich rentieren, die habe ich das erste Mal gehört während meines Masterstudiums in Bielefeld. Da war ich so ein bisschen in der Startup-Bubble unterwegs. In Ostwestfalen gibt es tatsächlich so ein paar sehr coole Startups. Und da wurde immer wieder auch nach Berlin geguckt und Berlin wurde so ein bisschen belächelt, weil es immer so hieß, ja, wir haben hier natürlich irgendwie auch Industrie, wir haben hier durchaus eine ganze Menge Unternehmen, die Geld in die Hand nehmen in der Region Ostwestfalen. Und in Berlin sind das da irgendwelche internationalen GeldgeberInnen, die da Geld einfach draufwerfen. Die setzen sich gar nicht damit auseinander, was das eigentlich für Business Cases sind, weil die wissen, 9 von 10 gehen eh flöten, aber das eine Startup von den 10, das ich hier irgendwie fand, das geht durch die Decke. Und da wurde immer so ein bisschen abfällig nach Berlin geguckt, wurde immer gesagt, deshalb gibt es in Berlin an jeder Ecke vegane Hundefutterläden, weil das Geld irgendwie da ist. Gar richtig böse. Nein, aber das war so ein bisschen das Mantra, was wir im Studium damals gehört haben auf den
Veranstaltungen. Ich weiß, ob das Berlin Partners und die IHK Berlin wirklich versuchen, das Image, das Berlin als Startup City hatte, während des Krypto-Booms zurückzuerobern. Mhm. Nun sehen wir aber auch im deutschen Kontext, dass München, soweit ich weiß, auf Platz 1 ist der Startup-Gründung. Und wir auch dort durch OpenAI und viele andere Hubs, Heilbronn ist nicht weit weg, das neue KI-Zentrum Deutschlands, so nennen sie sich selbst, da mithalten können, auch in Hamburg. Also Berlin darf sich ranhalten, soweit ich weiß.
Wir arbeiten dran hier.
Ja, genau.
Wir arbeiten dran. du hattest schon ein bisschen so Tipps gegeben. Hast du vielleicht irgendwie Tipps für Leute, die gründen wollen, die überlegen zu gründen, aus deinen Erfahrungen, die du jetzt gerade im KI-Bereich gemacht hast? Du hast ja auch viele Leute kennengelernt. Du standest auf ganz vielen Bühnen, warst auf unzähligen Panel-Talks. Du wurdest 2024, war es, glaube ich, zur AI Person of the Year gewählt. Also du hast da durchaus irgendwie eine Bubble um dich, hast wahrscheinlich in der Zeit auch schon den einen oder anderen gesehen, der gesagt hat, oh, das funktioniert irgendwie nicht. Wir lassen das lieber sein und hängen die Gründung an den Nagel. Hast du so konkrete Tipps?
First of all, ich habe um mich herum ein Advisory Circle von deutlich erfahreneren Menschen als ich. Also meine Erfahrung begrenzt sich auf die letzten 4, 5 Jahre. Und ich möchte einfach sagen, dass das schon viel Erfahrungskapital ist, aber eben auch meine persönliche Perspektive. Und die ist am Ende ja, wie du schon sagst, geschürt durch die Begegnungen, die man machen kann und die Menschen, die man trifft. Und das waren definitiv sehr viele in den letzten Jahren. Ja. Und es gibt sowohl die KI-Komponente, die eine Rolle spielt, als auch die persönliche. Und wir sehen halt nach wie vor, dass manche Menschen durch ihre persönlichen Charakteristika bessere Chancen haben, erfolgreich zu gründen als andere. Das heißt aber besonders nicht, dass man es deshalb nicht tun sollte, aber man sollte sich dessen bewusst sein. Was ich damit sagen will, ist, dass als Frau im KI-Bereich, gerade im B2B-SaaS-Bereich, es ging dann immer weiter runter, nur 0,6% aller Gründerinnen weiblich sind. Und das ist einfach eine Perspektive, die mir am Anfang nicht so bewusst war, welche Türen einem da gegebenenfalls auch schwerer geöffnet werden oder an einigen Stellen etwas leichter. Das ist, glaube ich, auch die Ausdifferenzierung. Aber am Ende ist die Frage, wie hebt man sich ab? Und ich glaube stark daran, dass man durch Unterschiedlichkeit, durch eigene Persönlichkeiten sich in diesem Startup-Dschungel, 50.000 KI-Startups gibt es angeblich weltweit. Das ist eine Zahl, die bestimmt nicht stimmt, ja. Aber es werden in den nächsten 10 Jahren mehr und nicht weniger werden. Und wenn ich jetzt in diesem Bereich gründe, dann würde ich mich ganz stark auf meinen eigenen USP oder meinen Mehrwert konzentrieren, weil dieses Pivotieren, die Veränderung des Geschäftsmodells, weil sich der Markt verändert, weil viele Player auf diesem Markt sind, wird passieren und ist auch das, was zum Erfolg führt, an in der Regel, weil man trifft Annahmen, es ist wie Forschung. Ich habe eine Hypothese, dann teste ich sie, dann ist sie entweder verifiziert oder falsifiziert und weiter geht's. Und irgendwo dran festzuhalten, ob es die Charakteristika sind, der eigene USP, ist für mich etwas, das mir Halt gegeben hat in dieser Zeit, wenn alles um dich herum sich so schnell verändert.
Ja, du sagtest das so schön, das Pivotieren, also das Ändern auch des eigenen Business Cases oder das Abwandeln gehört dazu in so einer schnelllebigen Branche. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja gut, Pivotieren bedeutet in erster Linie scheitern, weil wir nun irgendwie viele, am Anfang waren es glaube ich viele Beratungs-Startups, die so aufgekommen sind, weil da auch einfach der Need in der Industrie für war, ja, und mittlerweile sehe ich zumindest, vielleicht kannst du das teilen, sehe ich immer mehr Software-Startups, die tatsächlich mit KI gewisse Software entwickeln, die im Grunde damit an den Markt gehen und dann merken, oh, irgendwie wird die nicht gekauft. Naja, dann pivotiere ich zur Beratung. Also das ist alles so ehemalige, Software as a Service. Du hattest SaaS angesprochen, Software as a Service Unternehmen sind, die gemerkt haben, das funktioniert irgendwie nicht, aber wir können ja immer noch Unternehmen beraten. Wie siehst du das? Erlebst du das auch?
Ich erlebe gerade eher die andere Seite, Beratung, die nach einem Produktgeschäftsmodell suchen, weil sie nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen wollen. Also das ist ja der große Traum des Unternehmerinnentums. Ich möchte nicht mehr meine Zeit gegen Geld tauschen, sondern ich möchte ein Produkt, ein Team, eine Lösung schaffen, die unabhängig von meiner Zeit arbeitet. Und diese Entwicklung von Beratungsleistung in ein Produkt finde ich, man versucht irgendwie sein Wissen, was man angehäuft hat, in ein Konzept zu gießen, um es in einem Produkt anzubieten. Und erstmal würde ich sagen, alle, die versuchen, sich ins Unternehmertum zu stürzen, verdienen Orden. So, das ist scheiße hart. Niemand feuert dich an. Es kostet in der Regel Geld. Mehr Menschen scheitern als nicht. Die Statistik ist einfach schlecht und die Menschen machen es trotzdem. Und wir haben so viele Gründungen wie noch nie in dem letzten Jahr. Also nicht noch nie, aber so sehr viele Gründungen auf jeden Fall. Und es ist ein verdammt hartes Business, sich da jeden Tag zu motivieren. Und auch ein Pivot ist etwas, das Unternehmen in der Regel vor eine Weiche stellt. Wie mache ich jetzt weiter? Aber meine Erkenntnis daraus ist, ohne Pivots kommst du nicht zu dem Kern deiner Wertschöpfung. Selten ist es so, dass jemand einen Markt so gut kennt und die Kunden auch schon so gut kennt, dass man direkt mit dem ersten Business Model Canvas auch eine erfolgreiche Produktstrategie umsetzt, sondern sich mit dem Markt mitentwickelt. Und da ist, glaube ich, sehr stark die Frage, was biete ich denn an? Also biete ich ein Produkt an, das es schon lange gibt, oder gebe ich einen Service oder ein Produkt an für eine Industrie, die gerade erst entsteht? Also wie frühphasig und bin ich zu früh, ist eine Frage, die ich schwer zu beantworten finde. Und warum Pivots teilweise auch eine strategische Relevanz haben, um zu sagen, dieser Markt hat noch nicht genug Wissen, dieses Gesetz wird derzeit doch nicht umgesetzt. Wie gehen wir jetzt weiter mit derselben Vision? Ja, also ein Pivot mit derselben Vision ist für mich unternehmensstrategisch auf jeden Fall sinnvoll.
Du sprichst ja jetzt gerade von Gesetzen, die möglicherweise nochmal sich verändern und so weiter. Das weiß ich aus unserem, wir kennen uns auch privat und so, und ich weiß, dass ihr eine ganze Menge auch mit dem AI Act, mit dem European AI Act zu tun habt, beziehungsweise euer Geschäftsmodell da teilweise drauf aufbaut. Kannst du da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, mal erklären, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich dann davon abhängig macht und wie man im Zweifel auch damit umgeht, wenn sich dann die Rahmenbedingungen so stark ändern wie jetzt?
Ja, wie geht man damit um? Man nimmt einen Podcast auf und spricht darüber. Nein, es gibt viele Geschäftsmodelle, die sich auf das regulatorische Rahmenwerk, jetzt nicht nur im Fall von dem EU-Act, sondern auch auf anderen konzentrieren und dann in diesen neuen Markt Lösungen platzieren. In unserem Fall ist es so, dass wir uns auf 3 spezifische Artikel des EUAI Acts konzentriert haben, die praktisch in einer Zertifizierungssoftware für KI-Systeme umzusetzen versucht haben. Und dann wurde der EUAI Act in diesen Artikeln 2 Jahre nach hinten verschoben. Ich könnte, glaube ich, jetzt sehr viel ins Detail gehen, was das mit der Standardisierung und der den Reallaboren der Bundesnetzagentur und des DFKI zu tun hat. Es geht hier aber nicht um Regulierung heute, sondern eher um die Veränderung von Geschäftsmodellen. Und ich kenne viele Startups, die aufgrund von Produktlaunches oder anderen Veränderungen im Markt sich bewegen müssen. Und diese Agilität, die wird bleiben, die wird eher noch mehr werden. Und die Frage ist dann, wie geht man damit um? Und es gibt dieses schöne Konzept der Antifragilität, indem man eben dann schaut, okay, welche Learnings habe ich dann aus dieser Zeit gemacht? Geht es weiter oder nicht? Und für uns ist genau jetzt gerade diese Phase nach der Pilotierung und der Veränderung des Gesetzes, um zu schauen, wie genau gehen wir damit um und was bedeutet das in der Umsetzung? Und genau da kam deine Anfrage zum Podcast. Deswegen kann ich, glaube ich, ganz gut auch über die vielen anderen KI-Startups sprechen, mit denen wir im Rahmen des Produktes Kontakt hatten. Denn am Ende sind CEOs und CTOs von KI-Startups unter enormen Druck, gerade wenn sie gefundet sind. Wenn diese Startups gefundet worden sind, dann haben sie Wachstumsziele und die gilt es zu erreichen. Und natürlich kann man argumentieren, dass Märkte sich verändern, aber das interessiert Geldgeber in der Regel nicht, sondern den Return on Invest. Und die Frage ist eben, unter welchem Druck arbeiten diese Menschen und wie können sie sich einen Wettbewerbsvorteil unabhängig von dem Gesetz oder auch anderen Marktdynamiken schaffen. Und an diesem Punkt haben wir eben angesetzt und unsere Lösung angeboten. Und gleichzeitig sehen wir, dass der KI-Markt sich so schnell bewegt und so genervt ist vom EUAI-Act, was ich total verstehen kann. Ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, so auf einem persönlichen Level. Ja, genau.
Ich liebe den EUAI-Act. Ich bin wirklich ein großer Fan, hatte ich schon an anderer Stelle auch mal gesagt. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine relativ gelungene Regulierung für den Anfang. Also ich finde auch die Kritik gerade so an Hochrisiko-KI, also da gibt es diesen Artikel, ne, der definiert Hochrisiko-KI-Systeme und die unterliegen nochmal besonderen regulatorischen Spezifikationen. Es gibt so Dokumentationspflichten und man muss gewisse Dinge tracken, nachweisen und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich erstmal eine grundsätzlich gute Idee, weil es ist relativ schwierig, weißt du, die gesetzgebenden Prozesse sind einfach deutlich langsamer als die Entwicklung dieser Technologie und deshalb muss man da ein bisschen schwammig sein und eben schauen, was könnte in Zukunft alles noch passieren und wie regulieren wir das. Ich finde, das ist ein richtig, richtig schwieriges Stück Politik, aber ich finde, das ist der EU bislang ganz gut gelungen, muss ich tatsächlich sagen, und abgesehen davon habe ich als Berater natürlich dann durchaus auch eine Auftragslage, die okay ist, wenn es um den AI-Act geht und Unternehmen sich daran halten müssen. Jetzt ist das natürlich auch für mich ein bisschen schwieriger geworden, weil das zählt jetzt nicht mehr für alle und so. Es gibt da eben ein paar Veränderungen. Ob der AI-Act dann am Ende kommt, wie er umgesetzt und wie er kontrolliert wird, steht ja, glaube ich, eh noch in den Sternen, muss man ja irgendwie sagen. Bei der weltpolitischen Lage ist ja auf nichts mehr Verlass gerade. Von daher habe ich für mich so die Lösung gefunden, auch in meinem Angebot als Selbstständiger, beziehungsweise jetzt seit diesem Jahr ja auch als Gründer. Ich habe mich ja mit einem Entwickler zusammengetan, gesagt, Beratung allein, ja, danke, reicht nicht. Wir bauen jetzt auch Tools. Ja, also ich bin auch diesen Weg gegangen. Muss ich sagen, ich habe für mich die Lösung gefunden, flexibel zu bleiben, weil du nicht vorhersehen kannst, was morgen in Sachen KI passiert. Und es kann sich alles relativ schnell wieder ändern. Das heißt, wirklich mit schlanken Strukturen zu arbeiten, immer Tools nicht irgendwie so zu bauen, dass man sich 10 Jahre an irgendwas bindet, Verträge abschließt, sondern sagt, ey, morgen muss ich den Anbieter theoretisch wieder wechseln können, weil der einfach eine ganz andere Möglichkeiten bietet. Und das ist so ein bisschen der Punkt, mit dem ich mir vielleicht auch ein bisschen schön rede, dass das irgendwie funktioniert. Aber vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung sagen, ich meine, du bist jetzt seit 3 Jahren am Markt. Was für eine Rolle spielt Flexibilität da bei dir?
Ja, und danke für deine Perspektive auf den EU Act. Ich bin auch Fan, ja. Ich will das nicht kleinreden. Ich glaube, es ist super wichtig, aber wenn am Ende ein Teil deines Geschäftsmodells nicht mehr umgesetzt wird, obwohl das alle gesagt haben und dieses Gesetz verabschiedet wurden, dann ist man schon auch ein bisschen pissig. Ja,
klar. Ich jetzt
einfach mal Klartext reden.
Ja.
Aber grundsätzlich ist natürlich das Gesetz da, um die Menschenrechte und die Innovationsfähigkeit Europas zu schützen. Das ist gut, dass wir das machen, aber es ist ein Problem, dass die anderen es nicht tun, ja? Also es ist ein bisschen wie Klimaschutz, so von der Problematik, würde ich sagen. Ja. Sehr vergleichbar, aber zum Glück mehr Kapital. Das heißt, ich glaube, der wirksame Hebel, um daran zu kommen, ist eben den Return on Invest von Responsible AI oder auch den Schaden, den ein nicht faires System verursachen kann, auszurechnen. Und viele Firmen haben das eben noch nicht gemacht. Und diese Vorfälle leider, so meine Prognose, werden kommen. Die Presse macht schon auch eine gute Aufklärungsarbeit, finde ich. Also ich habe zum Beispiel den Google Alert auf AI Bias, sodass ich ungefähr den Markt einschätzen kann. Großer Fan von Google Alerts. Und sehe schon, dass da viel Aufklärungsarbeit stattfindet. Aber solange wir keine KI-Polizei haben, die die Regeln prüft, wird die Durchsetzung oder auch wie bei der DSGVO die Umsetzung einfach noch einige Jahre dauern. Und das verstehe ich.
Ja.
Das ist das, was du sagst. Also diese Agilität oder Antifragilität, aus dem, was man lernt, weil am Ende ist dein Kopf, dein Kapital, eine Lösung zu schaffen, die dann in diesem neuen Markt oder auch dem Zukunftsmarkt funktioniert. Genau das, was die Aufgabe von einem Unternehmer, von einer Unternehmerin ist, neben der finanziellen Stabilität. Aber das kommt eben mit der Entwicklung des Geschäftsmodells. Und die Eindrücke, die ich sammeln durfte in der Arbeit mit CEOs und CTOs aus diesen Bereichen, sind so viel Lernkapital. Es hat mir auch teilweise, hat es mich sehr abgeschreckt. Also wenn du dann so mit kurz nach Exit Foundern oder in Series A, Series B Gründern sprichst und sie unterstützt bei der Platzierung ihrer Tools am Markt. Also meine Erfahrung ist, Sales ist auf jeden Fall eines der größten Herausforderungen von vielen KI-Tools und da sind sie noch nicht so gut drin.
Ja.
Gute Kommunikation ist klare Kommunikation und zwar so, dass andere es verstehen in ihrer Sprache, was eine große Herausforderung gerade bei der Komplexität darstellt und viel zu spät bedacht wird. Das heißt, viele KI-Tools merken nach einer langen Zeit, wir haben gar kein Marketing gemacht und kommen dann eben an ein Plateau und wissen nicht genau, wie es weitergehen soll und fangen dann an, sich über PR und Marketing Gedanken zu machen. Und dann ist eben die Frage, wie differenzierst du dich gegenüber deinen Mitstreitern? Und deswegen auch dieses große Thema Vision und USP von Anfang an mitdenken, denn wenn das klar ist und man es konstant über die Jahre kommuniziert, dann kann man seinem Weg treu bleiben und trotzdem, ich sag mal, kleine Dinge ändern. Und kleine Dinge kann auch mal ein Markt sein, ja, es kann auch mal ein Kundensegment sein. Aber wenn man seinem Weg treu bleibt, dann führt das zum Erfolg, trotz Niederschlägen.
Sehr schön. Mich würde nochmal interessieren, was du von Use Cases hältst, die da derzeit am Markt kursieren oder auch die sich überlegt werden. Ich habe da im Grunde in meinem Netzwerk auch immer mal wieder eine Diskussion, die geht so darum, wenn man sich tatsächlich auf ein Produkt stürzt oder jetzt irgendwie sagt, ich habe eine Idee und ich möchte die umsetzen und die funktioniert, dann läuft man Gefahr, dass das relativ schnell einfach im nächsten Update von Copilot oder OpenAI oder wie auch immer einfach schon per Default drin ist und dann ist das Geschäftsmodell im Grunde gestorben. Jetzt könnte man sagen, dass viele Startups dadurch eigentlich zum Scheitern verurteilt sind, weil wenn es funktioniert, dann wird es ohnehin von den Großen nachgemacht und dann haben es 80% der Leute in ihrer Infrastruktur. Auf der anderen Seite gibt es dieses schöne Gegenbeispiel von Blinkist. Blinkist ist im Grunde so ein Anbieter, der Bücher, ja, also Werke zusammenfasst und als Zusammenfassung anbietet. Da kann man dann Bücher hören in wenigen Minuten quasi, weil die aufs Wesentliche reduziert werden und man damit, sag ich mal, mehr Wissen in schnellerer Zeit irgendwie bekommen kann. Du kennst das, die Plattform mit Sicherheit, ja, also die ist durchaus auch einiges wert. Und viele haben gesagt, okay, nachdem so Notebook LM und sowas rausgekommen ist, wo man dann selbst, sage ich mal, Podcasts bauen konnte mit irgendwie Dokumenten als Grundlage, das das Geschäftsmodell eigentlich gestorben ist. Und da viele haben gesagt, das ist tot jetzt. Also das, jeder kann jetzt ja im Grunde so Blinkist-Tools zu Hause installieren und sich sein Bücherregal mal zusammenfassen lassen oder wie auch immer. Aber es existiert noch und es verdient auch, nach meinem Wissen, verdient es auch noch Geld. Von daher ist das immer so ein bisschen das Gegenbeispiel, was da gebracht wird. Wie siehst du das, wenn man da jetzt irgendwie tatsächlich mit einer Tool-Idee rausgehen möchte und sagen möchte, okay, ich gründe jetzt was und ich baue das und wie auch immer. Besteht da die Gefahr, dass das tatsächlich dann ohnehin alles irgendwie schon wieder veraltet ist, weil es per Default überall verfügbar ist? Oder würdest du trotzdem sagen, nee, nur Mut, mach das mal?
Bevor ich gegründet habe, habe ich immer gedacht, das gibt es schon, deshalb mache ich es nicht. Jetzt weiß ich, das gibt es schon oder könnte ein Markt sein. Also es ist gut, wenn man andere MitstreiterInnen in seinem Feld hat. Und es muss auch nicht immer nur ein Gegeneinander sein übrigens. Man kann ja tatsächlich auch miteinander kooperieren, Geschäftsmodelle gemeinsam verbessern. Das kann auch eine Business-Strategie sein, etwas zu bauen, es dann an OpenAI zu verkaufen, weil man es besser kann. Und das, was ich als Geschichte mitbringen kann, ist, dass die Gründung von einem Freund, der macht Sales Outreach und spezifiziert sich darauf, Sales Outreach-Nachrichten so passgenau auf die Zielgruppe wie möglich zu generieren. Und man könnte jetzt sagen, okay, dieses Feature hat ChatGPT auch, aber durch die Anbindung an ChatGPT und die Spezifizierung, also sie sind haben sozusagen einen Layer gebaut, können sie diesen Service viel, viel, viel besser anbieten und auch den Kundensupport, was OpenAI häufig nicht abbildet oder auch andere Geschäftsmodelle, den diese Menschen brauchen, um die Lösung wirklich gut zu implementieren. Und ganz häufig denken wir über Tech nach, aber nicht darüber, wie der Faktor Mensch mit diesen Systemen interagiert. Und zu einem erfolgreichen Tech-Produkt gehört auf jeden Fall auch ein guter Support, eine Implementierung und eine Schulung der User. Und wenn am Ende das System nicht richtig genutzt werden kann, kann es ja auch seinen Impact gar nicht verbreiten. Mhm. Und das, was er sehr erfolgreich gemacht hat, ist eben eine Community aufzubauen. Das heißt, diese Menschen teilen dann im Rahmen auch von der Tool-Nutzung, wie sie damit Erfolge feiern. Und gerade das ist in Sales auch etwas, was sehr stark motiviert. Das heißt, er hat sich mit seiner Erfahrung in Sales angeschaut, inwieweit der Painpoint der Nutzer mit seinem Tool abgebildet werden kann und eben nicht nur eine technische, sondern auch, ich sag mal, eine emotionale Lösung gebaut, wie ich bin nicht alleine, ich kann meine Learnings teilen, ich kann meine Erfolge teilen und ich habe ein Zusammengehörigkeitsgefühl, denn Menschen in Sales-Positionen fühlen sich häufig nicht so in einem Team integriert wie in anderen Funktionen und diese spezifischen Bausteine, die ein guter Business Case und ein gutes Produkt enthält, die wird wahrscheinlich, vermutlich eine Riesenplattform nie so gut adressieren können.
Sehr schön. Also als Gründer, Gründerin gerne auf das fokussieren, was die Großen einfach nicht können, weil sie einfach dann auch nicht mehr so flexibel sind wegen der schieren Größe. Alex, vielen Dank. Vielleicht zum Schluss noch, erlaube mir die Frage, wenn wir uns heute in einem Jahr wieder treffen, gibt's FemAI noch?
Boah. Ja.
Du weißt, die Chancen stehen schlecht. Ich glaube, ein Drittel der Startups überleben die ersten 5 Jahre nicht, habe ich mal irgendwo gehört.
Das stimmt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann mir auch vorstellen, die Marke für gutes Geld zu verkaufen. Aber eines der sehr klugen Dinge, glaube ich und hoffe ich, die wir ganz am Anfang gemacht haben, ist uns die Marke beim EuEPO registrieren zu lassen. Und ich habe jetzt schon Lizenzanfragen. Und weil KI gekommen ist, um zu bleiben und ich die Marke FemAI nie wieder bekommen werde, denke ich, wird es sie noch sehr lange geben. Aber wie konkret sich unser Geschäftsmodell weiterentwickelt und wo auch ich dann stehe, das ist schwer zu sagen. Ja, das werden wir sehen.
Ich bin gespannt. Ich werde es definitiv weiter verfolgen und werde dich als Mentorin behalten. Das ist sehr, sehr viel gelernt.
Vice versa.
Danke dir. Also, liebe Gründerinnen und Gründer da draußen, zur Not denkt euch einfach einen coolen Namen aus. Den könnt ihr zur Not noch richtig gewinnen.
Leute, oder kauft coole Domains. Ne? Also, ja, genau. Der Platz im Internet ist begrenzt. Nee, und das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Ich finde extrem wichtig, dass wir den Spaß bei der Sache nicht verlieren, weil am Ende ist die Gründungsreise auf jeden Fall eine, die schmerzhafter ist, aber auch verdammt viel Spaß machen kann. Und trotz der politischen Weltlage, trotz der Wirtschaftslage, ist das etwas, was das deutsche Ökosystem sehr gut auch im Zusammenhalt stärken kann und mehr Spaß daran, gute Konzepte umzusetzen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für dieses Jahr.
Sagt Spaßkanone Alexandra Wuhle. Vielen Dank für deine Zeit. Bis bald.
Danke dir, Max.
Ciao. Ja, wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung sich das alles noch entwickelt mit den KI-Startups. Aber ist ja auf jeden Fall erstmal schön, dass ein bisschen Bewegung reinkommt, oder? Also mehr Neugründung, mehr Innovation können wir eigentlich erstmal alles soweit unterstützen. Ja, Frage ist jetzt halt, was fehlt da noch? Wir können natürlich unsere Kollegin auch einmal fragen, was sie denn eigentlich davon hält. Liebe Kollegin, was sagst du denn zu diesem Startup-Hype? Beziehungsweise, nee, warte mal, du bist doch eine KI, du kannst doch einfach mal, gib doch mal irgendwie Ideen aus, so was für ein KI-Startup eigentlich derzeit noch fehlen würde. Vielleicht kann das ja irgendjemand von den ZuhörerInnen dann mal gründen.
Na klar, ich hau mal ein paar Ideen raus. Wie wär's zum Beispiel mit einem KI-Startup, das im Handumdrehen Bias-Checks für Bewerbungsverfahren automatisiert? Oder ein Tool, das Teams hilft, KI-Modelle ethisch zu entwickeln, mit spielerischem Training? Oder ein Startup, das KI für nachhaltige Produktionsketten einsetzt? Da steckt noch richtig Potenzial drin. Also, wer traut sich?
Ja, ist jetzt alles ein bisschen schwammig und vielleicht auch so ein bisschen die Wiederholung von dem, was wir bereits gesagt haben. Aber ja, das zeigt einfach mal wieder, ne? KI denkt sich im Grunde ja nichts Neues aus, sondern reproduziert einfach das, was man ihr sagt oder was ihre Trainingsdaten hergeben. Egal, willst du was sagen? Nee, Sprache verschlagen. Na gut, okay. Dann danke ich euch fürs Zuhören diese Woche. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.